29. August 1967, Dienstag. An der 3. Avenue, nördlich der 42. Straße, sind noch Bürgerhäuser aus dem vorigen Jahrhundert stehen gelassen. 4 und 5 Stockwerke mit einstmals vornehmen Fronten aus braunem Sandstein oder teuren Ziegeln. Aber im Stein sitzt fetter Ruß. Die Fenster sind schmierig und verstaubt. Und nur noch im Erdgeschoss leben kleine Geschäfte, Imbisshallen, Bars, die den toten Baukörper über sich mit ihren Leuchtschriften und Markisen verstellen. Die Geschäfte haben genug für Laufkundschaft. Ansässige können sie kaum bedienen. Die Zukunft der Straße sollen die Bürohäuser aus Stahl und Glas sein, die auf blockbreiten, 10-stöckigen Gesäßen Stufen ansetzen, vom 20. Stockwerk an in immer gleichen Schichten hochgestapelt sind, noch 20 Meter breit in der 50. Etage. Das Mattglas und Metall zwischen den Fensterbändern kann dunkelblaue, graue, grüne, gelbe Farben zeigen. Bei einigen Gebäuden sind auch Mauersteinsäulen an die tragenden Streben geklebt. Einen Unterschied machen noch die Narben auf der ebenerdigen Verkleidung aus Marmor. Die Häuser sind leicht demontierbar und ihre Namen sind nicht eingemeißelt und nicht eingemauert, sondern aufgekittet oder angeschraubt, bequem abzunehmen. Das Haus, in dem Miss Crespal ihr Geld verdient, besteht aus einem 12-stöckigen Sockel, der von einer Straße bis zur anderen reicht und darüber einer gestaffelten Terrasse, auf die ein glatter Turm aufsetzt. Das Glas zwischen den blanken Rippen ist mit blau-grauen Bändern umwickelt. Die meisten Fenster sind von Jalousiestäben blind, noch schimmert wenig Neonlicht zwischen den Ritzen. Von der gegenüberliegenden Straßenseite, den Kopf im Nacken, sollte sie ihre beiden Fenstereinheiten ausmachen können, aber sie verzählt sich regelmäßig. Auf der Ebene der Straße ist die äußere Schicht des Hauses zur Hälfte eingerichtet, als eine gewöhnliche Bank hinter übermannshohen Schaufenstern, die weder getönt noch gerillt noch verhängt sind und den Blick hineinziehen zu den kunstledernen Sitzmöbeln, Rauchertischen, Schreibtischen auf Teppichinseln, Schreibpulten, Schalterreihen unter dem Auge automatischer Kameras, der hochpolierten Pfannentür des Tresorraums. Die Bank, ein Wohnzimmer so groß wie ein Wartesaal, ist noch leer. In der anderen Hälfte des Hauses sitzt zu ebener Erde ein Restaurant, das seine Kunden mit lindgrünen Vorhängen vor dem Licht des Tages schützt. Der Haupteingang mit seinen 4 Schwingtüren zieht so viele Leute vom Bürgersteig, dass der Trott der Passanten an dieser Stelle aus dem Schritt kommt. Hinter einer Wand aus hellem Marmor mündet das Foyer nach links in 3 Fahrstuhlgassen. Im Hintergrund geht der Trakt der Hausmeisterei ab. Die rechte Wand nimmt ein langer Stand mit Zeitungen, Süßigkeiten und Rauchwaren ein. Jede Fahrstuhlgasse wird einzeln vom Aufseher gesteuert, dessen blau-graue Uniform über dem Herzen in gestickter Schreibschrift den Namen des Unternehmens trägt. Es gelingt ihr, ihm zuzunicken. Beim Eintreten in eine Kabine, über der Grünlicht eine Aufwärtsfahrt anzeigt, sieht sie die in den Fußboden eingelassene Nummer des Hauses, die dem Benutzer anzeigen soll, ob er es verwechselt hat. Unter den etwa 25 Insassen sieht sie heute kein bekanntes Gesicht. Als die stählernen Doppeltüren für ihr zusammenklappen, ist es 9 Minuten vor 9 Uhr. Die Nachrichtentoten dieses Tages sind 20 Amerikaner, 15 Südvietnamesen, 98 Nordvietnamesen, die letzteren geschätzt. Aus der Liste der amtlichen Toten führt die Zeitung nur 2 an, die zufällig aus dem Staat New York waren, als verschlüge die genaue Gesamtzahl ja doch nichts gegen 195 Millionen Landesbürger. Der erschossene Nazi darf auf einem militärischen Ehrenfriedhof begraben werden, denn ihm ist lediglich Mordhetze gegen Neger und Juden nachzuweisen. Eine Mrs. Hart ist dagegen, dies Grab neben derer zu wissen, die im Krieg gegen die Nazis gefallen sind. In Westfalen hat ein Prozess begonnen gegen 4 Deutsche, die im Konzentrationslager Mauthausen Häftlinge in eiskaltem Wasser ertränkt haben sollen. Mindestens 1 Million amerikanische Hausfrauen sind alkoholsüchtig. Und diesmal ist die Tochter Stalins in der Zeitung, weil sie für ein Fernsehinterview nicht $250.000 haben will. Sie macht es für umsonst. Sie scheint erheblichere Einkünfte vorauszusehen. Und wie war es im Büro, Gesine? Mrs. Williams ist wieder da und sie war nun nicht in Griechenland, aus Angst vor dem Militär. Die Angestellten wurden in einem 3. Rundschreiben aufgefordert, in der Mittagspause die Tische abzuschließen und Taschen bei jedem Gang mitzunehmen, wegen neuer Diebstähle auf dem 9. Stockwerk. Das neueste Gerücht ist, wir hätten Xerox gekauft. Mein Chef musste am Nachmittag nach Hawaii. Sein Sohn kommt dahin von Südvietnam zur Erholung. Und was stand in der Zeitung? Mahalia Jackson liegt in West-Berlin in einem Krankenhaus.